Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Diesen Satz, den legt Helma Sick jeder Frau ans Herz. Helma Sick ist seit Jahrzehnten Finanzberaterin speziell für Frauen. Von ihr ist ein Buch mit dem eben genannten Titel erschienen, Ein Mann ist keine Altersvorsorge, und zwar schon vor ein paar Jahren. Und trotz dieser Warnung muss Frau Sick immer wieder feststellen, dass sich Frauen von ihrem Partner abhängig machen in Bezug auf Altersvorsorge. Ich habe im Herbst 2018 mit Helma Sick gesprochen. Und weil wir eben feststellen müssen, dass dieses Thema immer noch ungebrochen aktuell ist, wiederholen wir das Gespräch heute. Ich wollte von Helma Sick anfangs wissen, warum sie die Situation der Frauen tatsächlich immer noch als bedenklich ansieht, obwohl laut Statistik ja mehr als 3/4 der Frauen im Alter zwischen 20 und 64 einer Arbeit nachgehen.
Naja, weil man muss ja anschauen, was das für eine Arbeit ist. In der Regel ist es für viele Frauen Teilzeit. Es ist einfach so, dass die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten unter Frauen und speziell unter Müttern enorm hoch ist und zwar lange hoch bleibt. Und da verdient man halt weniger und kann auch weniger in die Rente einzahlen. Also berufstätig sein, erwerbstätig sein, sagt noch nicht, dass man eine Vollzeitbeschäftigung ausübt.
Also wird man völlig fälschlicherweise in Sicherheit gewogen mit diesen Zahlen, da 75% sehr hoher Anteil von erwerbstätigen Frauen in Deutschland. Okay, dann Sie engagieren sich jetzt seit Jahrzehnten auf diesem Gebiet.
Seit 30 Jahren.
Über 30 Jahren, Lässt Sie das manchmal verzweifeln, dass das durch die Teilzeit eigentlich immer noch so ungerecht zugeht?
Naja, also ich neige ohnehin nicht so ganz zum Verzweifeln. Ich gebe die Hoffnung nie auf, dass es sich doch mal ändert. Aber es ist schon deprimierend. Ja? Also ich habe gedacht, dass wir Frauen insgesamt weiter sind jetzt im 21. Jahrhundert mit all den Erfahrungen, die wir haben, mit den Scheidungszahlen, die es gibt, mit den sich immer gleichbleibenden Zahlen der Altersrente von Frauen, dachte ich, dass wir weiter sind. Ja.
Aber aufgeben kam nie in Frage, so lautet ja schon ein Titel von Ihnen, ein Buchtitel von Ihnen. Warum Helma Sick überhaupt das Thema Frauen und Finanzen zu ihrem Lebensthema gemacht hat, das wollen wir in dieser Stunde besprechen. Helma Sick gründete vor über 30 Jahren das Unternehmen Frau und Geld und berät seitdem Frauen in Geldangelegenheiten, hält Vorträge, schreibt außerdem Bücher darüber, Kolumnen. Warum, Frau Sick, benötigen Frauen und Männer eigentlich eine unterschiedliche Finanzberatung?
Weil Frauen oft eine ganz andere Lebensplanung haben. Es sind ja überwiegend Frauen, die eine unterbrochene Erwerbsbiografie haben. Das gilt ja für Männer nicht. Männer steigen nicht jahrelang aus dem Beruf aus wegen ihres Kindes. Im Gegenteil, die arbeiten immer Vollzeit weiter. Das sind Frauen und sie tun das eben unterschiedlich lange, verdienen in der Zeit nichts, machen nichts für die Altersvorsorge und das rächt sich ja später. Ja? Mhm. Also das, wissen Sie, diese immer gleichen Rentenzahlen, die sich nur marginal unterscheiden über 20, 30 Jahre hinweg, da tun die Medien, Entschuldigung, sie sind auch ein Medium, aber tun immer so, als wäre das naturgegeben, die Altersarmut von Frauen, ja mei und so. Das ist nicht naturgegeben, das ist hausgemacht von den Frauen selbst, von der Gesellschaft. Ja?
Von den Frauen selbst, weil sie eben in Teilzeit gehen oder ganz aufhören.
Was? Das ist es. Also wenn ich höre, dass über 70% der erwerbstätigen Mütter in Teilzeit arbeiten und dass sie das noch tun, auch wenn die Kinder schon 16 und 17 Jahre alt sind, dann stehen mir die Haare zu Berge. Ich finde das nicht nötig und ich finde, das geht auch nicht.
Das ist ja meistens eine Absprache, sage ich jetzt mal, in dem Paar, in der Familie.
Ja.
Was raten Sie denn da konkret?
Ja, da kann man schon was machen. Also die moderne Variante wäre, dass sich Frau und Mann, bevor sie ein Kind bekommen, zusammensetzen und sagen, also zum Beispiel auch vertraglich festhalten, wollen wir ein Kind? Wenn ja, wer bleibt zu Hause? Sind wir beide in der Lage, uns diese Zeit zu teilen? Das wäre meine Idealvorstellung. Frau und Mann teilen sich die Elternzeit. Dann müsste niemand zu lang aus dem Beruf aussteigen und hätte die Nachteile nicht, die dadurch entstehen.
Wenn aber jemand jetzt, meistens ja dann die Frau, länger aussteigt, dann raten Sie, habe ich gelesen, durchaus dazu, dass der Mann dann Rentenzahlungen, also aufstockt.
Ja, ich sage das deshalb so deutlich, weil es sehr fremd ist, vielen Frauen und Männern überhaupt darüber nachzudenken, dass die Hälfte der Menschheit, nämlich Frauen, über Jahrhunderte hinweg bereit ist, einfach über Zeiten hinweg, lange Zeiten hinweg, aus dem Job auszusteigen und dafür keine Entschädigung zu verlangen. Das gibt es doch einfach gar nicht. Ja? Ein Kind hat zwei Elternteile, Vater und Mutter. Und wenn Mutter eben bereit ist, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre von mir aus, auszusteigen, dann muss sie mit dem Partner reden, wie ist es mit meinen Rentenzahlungen? Wer zahlt dann ein? Machst du das oder kann ich weiter arbeiten, ja. Teilzeit oder so? Oder machen wir einen privaten Sparplan in irgendeiner Form, dass das gar nicht thematisiert ist, wie das heute der Fall ist? Das geht einfach gar nicht.
Aber es ist natürlich schon auch ein schwieriges Gespräch, was man da führt. Ja, ne? Zum einen, wenn man also noch am Anfang einer Beziehung steht, dann will man natürlich eigentlich gar nicht über sowas Profanes wie über Geld sprechen.
Richtig.
Und außerdem, das Geld, was dann da in die Rente vielleicht zusätzlich eingezahlt wird, weil es ansonsten fehlen würde, fehlt ja in dem Moment, in diesen kritischen Jahren in der Familienkasse.
Ja, also nun gibt es ja auch Elterngeld. Also es ist ja nun nicht mehr so, dass also jemand im finanziell luftleeren Raum steht. Ja, es gibt Elterngeld für ein Jahr, man kann das Elterngeld Plus beantragen. Ich wäre sehr dafür gewesen, das umzusetzen, was die frühere Familienministerin Manuela Schwesig angedacht hatte, die sogenannte Familienarbeitszeit, die an das Elterngeld anschließt, wo Frau und Mann, daran ist es geknüpft, dass beide das machen, ihre Arbeitszeit auf 30 Stunden reduzieren und vom Staat für eine bestimmte Zeit einen Lohnausgleich erhalten. Das wäre die Idealregelung. In der Großen Koalition haben die konservativen Parteien das abgelehnt. Es hat jetzt eine Gewerkschaft, die IG Metall, sich dessen angenommen und versucht, es bei Unternehmen durchzusetzen.
Wir sind jetzt ja schon mittendrin quasi in einer Beratung. So könnte ich mir vorstellen, hört es sich und sieht es bei Ihnen auch aus, wenn Frauen zu Ihnen kommen. Welche sind das eigentlich vor allem? Ich nehme mal an, dass man eher sich beraten lässt, wenn man Schwierigkeiten hat, vielleicht über die Runden zu kommen oder Schwierigkeiten auf sich zukommen sieht. Und weniger diejenigen sind, die jetzt, was weiß ich, über Erbe oder Gewinn Geld anzulegen haben.
Nein, alles. Also zu uns kommen Frauen von 18 bis 80, wirklich, ja. Und zwar Frauen, die wenig Geld haben, aber auch Frauen, die große Erbschaften antreten oder mittlere Erbschaften, ganz egal. Also als ich anfing, waren es überwiegend Frauen zwischen 40 und 50, die einen Schicksalsschlag erlitten hatten. Einfach vielleicht, weil der Mann sich verselbstständigt hat oder krank wurde oder gestorben ist und sie dann da standen und gemerkt haben, so geht es nicht weiter. Jetzt kommen die Frauen Gott sei Dank schon etwas früher, in den 30er Jahren. Ich muss aber sagen, und das ist einfach auch statistisch belegt, dass Männer schon mit Anfang 20 anfangen zu sparen fürs Alter. Männer wissen einfach, dass sie für sich verantwortlich sind. Und das hat sich noch nicht bei allen Frauen rumgesprochen, dass sie das auch sind, für sich verantwortlich.
Ja, das finde ich interessant. Das wollte ich nämlich auch noch mal genau von Ihnen wissen. Und da Sie ja jetzt seit 30 Jahren solche Beratungen machen, sprechen Frauen und Männer vielleicht generell eine unterschiedliche Sprache in Sachen Geld?
Ja, schon. Also Männer sind einfach seit Jahrhunderten, muss man einfach auch sagen. Ich will das auch zur Ehrenrettung von Frauen sagen. Über Jahrhunderte hinweg, ich habe mich da sehr intensiv beschäftigt damit, waren ja Männer, die Geld verwaltet haben. Bis in das 20. Jahrhundert hinein wurde Vermögen, das die Frau vielleicht durch Erbschaft in die Ehe mitbrachte, der Verwaltung des Mannes unterstellt. Sie hatte gar keine Möglichkeit, Geld zu verdienen, Geld zu verwalten, sich da Erfahrungen zuzulegen. Das hatten immer nur die Männer. Deshalb sind beide auf einem anderen Stand. Also Männer und Frauen. Aber Frauen holen massiv auf. Es gibt ja viele Frauen, die gut verdienen und Vollzeit arbeiten und die auch Interesse haben, für sich etwas zu tun. Aber Männer wissen mehr in dieser Weise als Frauen.
Und das hat sich eben auch über die vielen Jahre Ihrer Beratung erst einmal angeglichen, aber auf jeden Fall noch nicht ausgeglichen. Eine Frage noch, als Sie 87 Ihre Beratung gegründet haben, da war es gerade 10 Jahre her, dass Ehemännern das Recht genommen wurde, die Stelle beispielsweise, die Arbeitsstelle ihrer Frau kündigen zu dürfen, ohne dass die dazu gestimmt hat. Bis 77 durften Sie das. Welche Reaktionen hat es da auf Ihr Unternehmen gegeben? Ich kann mir vorstellen, da war das Klima eher noch so, dass man sagte, ach, Frauen und Geldberatung,
Von Männern. Frauen nicht. Frauen haben das sofort angenommen. Also das war ganz, ganz erstaunlich, wie schnell das ging. Männer, die waren also voll Hohn und Spott, muss ich wirklich sagen. Also das war für mich unvorstellbar. Denn ich denke immer, dass ein intelligenter Mensch eigentlich fragen müsste, warum machen Sie denn sowas? Worauf gründet sich das? Wie wollen Sie das angehen? Was hat Sie dazu bewogen? Das würde Interesse signalisieren. Das war aber anders. Weil wie kann man nur so blöd sein, Frauen zu beraten? Die Frauen, die haben doch überhaupt keine Ahnung. Und die machen ja auch immer nichts. Und Sie werden sehen, Sie sind in einem Jahr pleite. Nun gibt es uns schon 30 Jahre. Wir haben immer expandiert, haben ein großes Büro hier in München, 10 Angestellte. Viele von denen, die uns solche negativen Vorhersagen machten, gibt es gar nicht mehr.
Also Sie haben auf jeden Fall recht behalten. Die Ökonomen hämmern sich.
Ich denke schon, ja.
Für viele ist ja das über Geld sprechen immer noch ein totales Tabu oder es gilt einfach als unromantisch. Für Helmer Sick ist das natürlich anders. Aber war das schon immer so? Helmer Sick ist 1941 geboren und ich wollte von ihr wissen, wie zu Hause bei ihr in der Familie mit Geld umgegangen wurde. Ob ihre Mutter beispielsweise das auch schon geregelt hat.
Ach nein, also das hat schon auch mein Vater alles geregelt, aber es war nie genug Geld da. Meine Eltern hatten ein kleines Geschäft. Mein Vater wurde ja in der Nazizeit entlassen, weil er eben gegen Hitler war. Er stand auf der Straße, hatte Frau und Kind und hatte kein Geld. Wir haben auch ganz wirklich mies gewohnt, haben dann ein Haus gebaut mit quasi keinem Geld. Mhm. Und es waren immer Schulden da. Der Bankdirektor war Stammgast bei uns zu Hause.
Aber eben mit negativen Nachrichten?
Negativ. Mein Vater war von Geburt an behindert, also er hatte eine Muskelschwäche, die eine unheilbare, war nicht krankenversichert und es musste alles selbst bezahlt werden. Also Geld war immer knapp. Wir haben nie gehungert oder so. Also es ist ein Geschäft lief ja dann und mein Vater kannte viele Leute und die kauften auch ein und das ging schon. Also so war das nicht, aber über Geld gesprochen wurde eher nur im negativen Sinn, wenn es nicht reichte.
Und jetzt, wenn man mal guckt, wir haben ja davor eben über die Unabhängigkeit, über die Selbstständigkeit von Frauen gesprochen. Jetzt haben Sie gesagt, Ihre Eltern haben zusammen ein Geschäft geführt. Ihr Vater war krank und Ihr Vater hat aber trotzdem eben eigentlich die Finanzen geführt. Würden Sie sagen, also so ein typisches Frauenschicksal auch bei Ihrer
natürlich.
Mutter? Also
ja,
auch
ja,
das an den Mann gebunden sein?
Ja, an den Mann gebunden sein. Sie hatte ja selbst praktisch kein Geld. Sie hat halt das Geschäft mitgeführt, ja, also mein Vater am Rande mit, sie hauptsächlich und später mein Bruder, der ja sehr viel älter war als ich. Also von daher hatte sie schon einen Überblick über die Einnahmen, ja. Aber verfügt darüber hat mit Sicherheit mein Vater.
Mit welchem Selbstbewusstsein wurden Sie durch Ihre Eltern ausgestattet?
Das ist die Frage, nehme ich mit gar keinem. Also meine Mutter mochte mich von Anfang an nicht. Also
Ihre Mutter mochte Sie nicht?
Nein, sie wollte mich nicht mehr. Also das war einfach verheerend. Damals im Bayerischen Wald, in der hinterletzten Ecke war das damals, ja. Es gab keine Aufklärung, gar nichts. Meine Mutter hatte 2 schwere Geburten hinter sich, eine Totgeburt und vorher meinen Bruder. Die Ärzte rieten ihr auf keinen Fall mehr ein Kind zu bekommen. Dann ging sie zu ihrem Beichtvater und sagte, ja, was soll ich denn bloß machen? Mein Mann, der will natürlich mit mir ins Bett und ich soll ja nicht mehr, ja, dann dürfen sie das halt nicht mehr. Sagte der Priester, der so wunderbar weltfremd war, wie sie es heute noch teilweise sind. Und das ließ sich natürlich nicht durchhalten und so kam ich halt auf die Welt. Es war wieder eine schwere Geburt und das war von Anfang, stand ich da schon unter einem schlechten Stern und das hat sich nicht geändert. Also wie es dann in den allerersten Jahren war, weiß ich nicht mehr so recht. Später kam dann dazu, dass ich ein sehr schwieriges Verhältnis zu meinem Vater hatte.
Der konnte das nicht ausgleichen.
Naja, der hat mich sehr geliebt, aber es war eben nicht die ganz normale Liebe eines Vaters, wenn ich das so andeuten darf. Ja. Mhm. Und das muss meine Mutter gewusst haben, das wissen alle Mütter. Mhm. Aber das ist eben der weitere Punkt. Ich weiß das später aus meiner Tätigkeit, da kommen wir vielleicht noch drauf, im Frauenhaus. Fast alle Mütter wissen das. Aber sie konnte ja gar nichts machen. Was hätte sie tun sollen? Sie konnte nicht weggehen. Sie hatte ja kein Geld. Sie hatte keinen Beruf. Sie hatte kein Geld. Wo hätte sie hingehen sollen? Also hat sie mich nicht beschützt, mich nicht geschützt, sich nicht gegen ihren Mann gestellt, sondern hat ihre Wut an mir ausgelassen. Ich hörte von Anfang an, in die ganze Jugendzeit hindurch, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts werden. Oh mein Gott, wie bist du denn hässlich? Ja, mein lieber Schwan, was soll aus dir mal werden? Ich war nicht hässlich, wenn ich heute Bilder von mir anschaue, sehe ich ein hübsches junges Mädchen. Aber ich habe das geglaubt. Mhm. Ich bin so aufgewachsen. Ich ging gebückt durch die Straßen, weil ich kaum wagte, jemanden anzuschauen, weil ich wirklich dachte, dass ich hässlich bin. Also ich habe wirklich nicht viel mitbekommen.
Wenn Sie das jetzt so erzählen, dann, also was für ein Gefühl haben Sie jetzt zu Ihren Eltern, so in der Rückschau?
Es ist also in der Rückschau. Ich habe mir das lange überlegt, bevor ich diese Autobiografie jetzt gemacht habe, weil ich natürlich auch von Leuten im Freundeskreis, die meine Geschichte kennen, auch mal gefragt werde, ja, hast du deinen Eltern verziehen? Ja. Und das ist nicht ganz so einfach. Wissen Sie, ich finde, verzeihen kann man, wenn die andere Seite Einsicht und Reue zeigt. Ja? Aber einfach so verzeihen, was soll ich da verzeihen? Soll ich den Missbrauch meines Vaters verzeihen? Soll ich den Hass meiner Mutter verzeihen, der sich nie gelegt hat? Nein, das kann ich nicht. Ich habe das akzeptiert, dass es zu meinem Leben gehört. Ich habe das Beste draus gemacht. Ich habe mir Hilfe gesucht und die auch gefunden. Aber verzeihen, das ist so ein großes Wort. Das kann man in solchen Fällen, wo Jahrzehnte meines Lebens beeinträchtigt waren, kann man, glaube ich, nicht. Nein, ich nicht jedenfalls.
Und offenbar kam es auch nicht zu einem klärenden Gespräch, während Ihre Eltern lebten.
Nein, es kam nie zu einem Gespräch mit meiner Mutter, schon gar nicht. Das ging also fast bis zum Schluss, auch als ich dann wegging von zu Hause und in München war und da auch Karriere machte. Ich war beruflich immer tüchtig, ich habe da wirklich viel geschafft. Ich bin die erste Zeit jedes Wochenende nach Hause gefahren in den Bayerischen Wald. Und ich hatte keinen Schlüssel mehr. Sie hatte mir den Schlüssel abgenommen. Wenn ich geläutet habe, machte sie die Tür auf, schaute mich von oben bis unten an und sagte, wie siehst du denn wieder aus? Das ging die Monate so, bis ich einmal auf dem Absatz umgedreht bin und wieder zurückgefahren bin und dann jahrelang nicht mehr nach Hause gefahren bin. Mhm. Und es nimmt mir jetzt schon noch, wenn ich merke das, wenn ich das jetzt erzähle, nimmt
wenn die Bilder
mir ein bisschen
wieder hochkommen.
Den Atem, ja, weil ich das so grausam einfach finde. Wissen Sie, ich kann nachträglich vieles verstehen. Meine Mutter ist unter erbärmlichsten Umständen aufgewachsen. Wirklich, also ganz, ganz schlimm. Nur das rechtfertigt, glaube ich, nicht ganz, dass man ein kleines Kind nicht mag. Ja? Ich denke mir immer, man muss doch angerührt sein von so einem kleinen Mädchen. Ich kann es nicht verstehen, kann es wirklich nicht verstehen. Ich habe aber keinen Hass mehr. Ich habe das alles gut verarbeitet und gut bewältigt.
Das sind ja auch viele Jahrzehnte inzwischen darüber
vergangen,
ins Land gegangen.
Ja.
Und
mhm.
eben auch ein sehr erfolgreiches Leben.
Mhm.
Jetzt, also aus so einer Situation, ich nehme auch mal an, dass Schule und Sie waren ja kirchlich gebunden, da natürlich auch keinerlei Hilfestellung irgendwie damals vorhanden war. Mhm. Wussten Sie, hatten Sie eine Vorstellung davon, wie Sie Ihr Leben führen wollten, trotz dieser widrigen Umstände?
Ja, also ich hatte eine Kraft, die mich bewegt hat. Ja, ich hatte eine unbändige Wut. Und zwar muss ich das erklären, weil Wut ist ja immer so negativ besetzt, ja, weil sie ja meistens was Zerstörerisches hat. Das war bei mir aber nicht. Diese Wut war konstruktiv. Sie hat mich bewogen, mein Leben wirklich in die Hand zu nehmen. Ich hatte das Gefühl, ich will es dieser Mutter zeigen, dass sie nicht recht hat, dass aus mir was werden kann. Und dann ist es ja auch so gekommen. Gell?
Die erfahrene Abhängigkeit der Frauen ließ Helma Sick früh nach eigenem Geld streben und, wie Sie eben gesagt haben, Frau Sick, ja auch die Wut über das, was Sie erlebt haben, ließ Sie irgendwie die Kraft entwickeln, sich auf eigene Beine zu stellen, im elterlichen Haus auf Heirat und Kinder zu warten. Das kam sowieso nicht in Frage. Sie brauchten einen Beruf und sind mit gerade mal 17 dann aus diesem Dorf nach München gezogen und haben in einem Büro gearbeitet. Aber das hat im ersten Anlauf nicht geklappt. War das die Großstadt?
Ja, das war die Großstadt. Wissen Sie, ich kam ja aus einem ganz kleinen Ort. Wir hatten nie Urlaub gemacht. Ich war noch nie in einem anderen Ort gewesen, ja? Also in einer Großstadt gewesen. Meine Eltern, wie gesagt, das waren Geschäftsleute, die immer gearbeitet haben. Urlaub gab es da nicht und das Geld dazu fehlte sowieso. Und es war vermessen, da zu glauben, ich könnte einfach mit der Bahn nach München fahren und dann da ein neues Leben anfangen. Jedenfalls in diesem ersten Anlauf glückte das nicht. Und ich ging dann wieder zurück nach Hause.
Haben Sie das eigentlich als Scheitern erlebt?
Ja,
oder?
Ja, ich habe das als Scheitern erlebt. Meine Mutter natürlich auch, weil das hat sie natürlich bestätigt in dem, was sie ohnehin glaubte. Die schafft es nicht, die kann nichts, die wird nichts. Jetzt legt sie uns wieder zur Last. Das war ja nicht der Fall. Ich hatte sofort in dem Ort eine Stelle gefunden als Sekretärin, wurde dann da Chefsekretärin. Und Ich nehme an, dass ich das jetzt auch sagen kann, dass ich dann noch meinen zweiten Anlauf gemacht habe.
Einen zweiten Anlauf in München, in der neuen Heimat, im doppelten Sinne.
Doppelten Sinne, das passt
nämlich auch
so
bei der
gut.
Wohnungsgenossenschaft.
Genau.
Was war München denn dann für eine Heimat für Sie, nachdem Sie quasi im zweiten Anlauf da gestartet waren? Das waren ja die frühen 70er.
Genau, ich bin 1970 nach München gegangen, nach 68er Zeit. Ja. Der zweite Anlauf sollte glücken, unbedingt. Und ich war ja inzwischen auch älter, hatte beruflichen Erfolg als Chefsekretärin da, war sehr anerkannt. Da hatte ich dann den Mut, das noch mal zu packen. Und bei der neuen Heimat, großartig war das da. Ich wurde ganz bald Sekretärin eines der Geschäftsführer. Und es war eine sehr gut bezahlte, sehr schöne Stelle mit drei Kolleginnen von damals. Bin ich heute noch befreundet. Wir treffen uns seit fast 50 Jahren jeden Monat. Das ist auch ganz nett. Also das waren ganz andere Voraussetzungen.
Das waren ja auch sehr politisierte Zeiten. Da sind Sie dann ja auch mit in Kontakt gekommen.
Ja, ich hatte in dem kleinen Ort, aus dem ich stamme, dann, als ich dort als Sekretärin arbeitete, hatte ich einen Freund, der sehr viel älter war, sehr politisch interessiert und der mir vieles dabei gebracht hat, also mich auf Artikel aufmerksam gemacht hatte, mir Artikel mitgebracht und mit mir diskutiert hat. Und ich hatte gemerkt, das interessiert mich alles sehr. Nun war mein Vater ja auch politisch sehr engagiert, hielt viele Vorträge und so, vielleicht habe ich da ja was mitbekommen. Jedenfalls in München bin ich dann als allererstes aus der Kirche ausgetreten und als zweites in die SPD eingetreten.
Sind Sie heute noch drin?
Und da bin ich immer noch drin. Ich bin einfach eine treue Seele, ja. Und bin dann zu diesen Ortsvereinsversammlungen gegangen und es war einfach für mich wirklich eine ganz neue Welt. Ich fand es unglaublich interessant. Und dann gab es ja da ganz viele Studenten und ganz viele Gruppen, die sich zu Diskussionen zusammengetan haben. Ich werde es nie vergessen, ich muss heute noch lachen, weil ich mich mal zu einem Marx-Seminar angemeldet hatte und ich wollte unbedingt wissen, was es denn mit diesem Mann da auf sich hatte und mit dem Kapital. Ich habe also wirklich oft nur Bahnhof verstanden, es war ja wirklich alles sehr schwierig und ich habe den ganzen Tag gearbeitet, war abends müde. Bei den Studenten war es oft ein bisschen anders. Und da habe ich mich aber wohl gefühlt. Und bis ich dann drauf kam, mich in der Arbeitsgemeinschaft der sozialdemokratischen Frauen zu engagieren. Und da habe ich dann gemerkt, das ist mein Lebensthema, weil ich gesehen habe, dass das, was mir passiert ist mit meiner Mutter oder wie negativ, wie schlecht ich behandelt worden bin, dass das nicht ein Einzelschicksal ist, das denkt man ja leicht, wenn es einem widerfährt, sondern dass das ganz, ganz vielen Frauen so geht. Dieses, du bist nichts, ja, und du brauchst auch kein Abitur, du brauchst nicht studieren, du heiratest eh bald und dann bist du versorgt und dann so soll es laufen, ja. Dass das ganz, ganz vielen Mädchen so ging. Und wir haben da diskutiert und ich las und hörte, es war eine neue Welt. Und ich wusste, ich habe mein Thema gefunden.
Das war dann eben die Frauenpolitik. Oder
so ist es, genau.
Sie hatten eben erzählt, dass Sie eigentlich sich auf dem Posten sehr wohl fühlten, dass Sie Anerkennung bekommen hatten. So, und im Privatleben war quasi die Politik und die Frauenpolitik vor allem. Und dann haben Sie sich nochmal komplett verändert und sind in ein Frauenhaus, in das erste Frauenhaus überhaupt, in das Frauen vor der Gewalt ihres Mannes flüchten konnten. Das gab es in Berlin und in der Gründungsphase des ersten Frauenhauses in München sind Sie quasi mit reingestiegen. Kam das durch die Politikarbeit irgendwie zustande?
Naja, ich wusste relativ bald, dass ich auf gar keinen Fall, ja sicher durch die politische Arbeit, dass ich nicht Sekretärin oder Vorstandssekretärin war ich inzwischen, bleiben wollte, so toll das auch war und so gut bezahlt das war. Ich wollte etwas machen, was mit mir persönlich zu tun hatte und habe dann einen Bericht im Fernsehen gesehen über das erste Frauenhaus in Europa, glaube ich sogar, in London. Da gab es bei diesem Frauenhaus eine Art kaufmännische Geschäftsführerin oder sowas, Heimleiterin oder irgend sowas. Und ich habe das gesehen und ich wusste, das will ich machen. Ich war da inzwischen ja verheiratet. Und mein Mann, der hat mich sehr da unterstützt und hat gesagt, ja, wenn du das willst, dann mach was, dann schau, dass du das werden kannst. Und dann habe ich gehört, dass die Stadt München so ein Haus gründen will und habe mir einen Termin geben lassen bei der zuständigen Planungsleiterin bei der Stadt München und habe mich da vorgestellt. Und das war schon, ich muss heute noch lachen, dass ich mich das getraut habe. Ja? Ich habe gesagt, ja, sie wollen ein Frauenhaus gründen und das soll ziemlich groß werden. Und ich weiß aus anderen Berichten, dass es da neben der fachlichen Betreuung durch Sozialpädagogen auch eine kaufmännische Betreuung braucht, eine kaufmännische Heimleitung. Ich möchte das gerne werden. Ja, dann schaute die mich an und sagte, ja, und was bringen Sie damit? Dann habe ich gesagt, naja, also ich kann gut rechnen, ich kann gut organisieren. Ich habe Gewalt selbst erfahren, nicht durch einen Partner wie die Frauen im Frauenhaus, sondern durch die Mutter. Aber interessiere mich für Gewalt in Familien und möchte mehr darüber wissen. Und ich glaube, dass ich da was einbringen kann. Und ich muss wohl so überzeugend gewesen sein, dass die mich dann vorgeschlagen hat und ich den Posten bekommen habe.
Erfahrung, Lebenserfahrung von Helma Sick hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Helma Sick hatte schon das erste Münchner Frauenhaus erwähnt, in dem sie arbeitete, und schildert jetzt die Aufbauarbeit.
Ich habe praktisch die Anträge für die Finanzierung gestellt.
Wie ist denn so ein Frauenhaus da angekommen in München? Wie wurden sie aufgenommen?
Den Freistaat Bayern prägende Partei, die CSU, war nicht so begeistert von dieser Idee erstmal. Ich habe in dem Buch ja auch geschildert, wie manche Politikerinnen aus dieser Partei auf Vorträge von mir reagiert haben. Zum Beispiel mit der Aussage, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich eben. So quasi, machen Sie nicht so viel Brimborium darum, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ich dachte, ich höre einfach nicht recht.
Also
ja?
Da waren dicke Bretter zu bohren.
Unglaublich, ja. Während die liberaleren, offeneren Teile der Gesellschaft sowieso dafür waren, ganz klar.
Haben sich denn die Frauen zu Ihnen getraut? Ich meine, es musste sich ja auch erstmal rumsprechen. Ne?
Doch, das war aber von Anfang an ein Erfolg. Also es gab einfach viele misshandelte Frauen. Das hat sich ja bis heute nicht verändert. Ja? Das war nur damals ein absolutes Tabuthema. Aber es kamen von Anfang an viele Frauen. Das Haus war schnell ganz voll und es war unglaublich erschütternd, was ich da gesehen und gehört habe.
Wir hatten ja im Gespräch schon über ihre eigenen Gewalterfahrungen, über den Missbrauch durch ihren Vater auch gesprochen, oder sie haben es angesprochen jedenfalls. Und dass ihnen eben damals überhaupt niemand geholfen hat. Haben diese Gewaltmissbrauchserfahrungen, die sie dort quasi miterlebten, haben die etwas ausgelöst, was so die eigenen Erfahrungen anging?
Ja, es hat mich alles natürlich sehr berührt, ganz klar, aber es war nochmal ja was anderes. Also durch Eltern misshandelt oder missbraucht zu werden, ist was anderes als durch den Ehemann. Was ich gesehen habe und was dann eben wirklich nochmal ganz viel ausgelöst hat, dass keine dieser Frauen, wirklich keine, Geld hatte und keine sich vorstellen konnte, dass sie allein ihr Leben finanziell bewältigen kann. Und da fing ich an nachzudenken und dachte, das kann doch einfach nicht wahr sein. Das gibt es doch einfach
gar nicht. So ist tatsächlich dann die Idee mit der Finanzberatung entstanden.
Das ist natürlich ein längerer Prozess gewesen, ganz klar. Ich war ja da 5 Jahre im Frauenhaus Leiterin, kaufmännische Leiterin. Und es hat in mir gearbeitet und gewühlt. Und ich habe dann schon angefangen, also einen Vergleich mit meiner Mutter und mit anderen Frauen aus dem kleinen Ort im Bayerischen Wald. Ich hatte ja mitgekriegt, ich habe immer gut beobachten können, dass viele Frauen nicht glücklich waren. Es gingen Gerüchte. Aber die hatten auch alle kein Geld und keinen Beruf. Die konnten gar nicht weggehen. Und ich dachte, das kann es einfach nicht sein. Das kann es nicht sein, dass man sein Leben mit jemandem verbringen muss, den man nicht mehr mag, mit dem man nicht zurechtkommt, nur weil man kein Geld hat. Und da fing es eben an. Ja.
Das heißt, dann mussten Sie sich aber erstmal auch damit beschäftigen, überhaupt so private Geldanlagen. Ich meine, einen Betrieb leiten ist ja nochmal was anderes als
was
private
anderes.
Beratung.
Genau, genau.
Das heißt, Sie mussten sich erstmal da auch weiterbilden. Ich habe in der
Elternzeit, wir hatten ja inzwischen ein Kind adoptiert, mein Mann und ich, in der Elternzeit Abendstudium in Betriebswirtschaft gemacht. Und weil ich ja keinen richtigen Berufsabschluss hatte, und das war wirklich auch wieder ein Befreiungsschlag für mich. Es war ganz großartig. Ich habe da ganz viel gelernt. Dann habe ich angefangen, in Finanzvertrieben zu hospitieren und habe gesehen, dass mir nicht alles gefällt, was ich da sehe, und dass ich denke, dass man das anders machen könnte. Habe sehr, sehr viele Fortbildungen gemacht, bin viel zu Seminaren gegangen und habe dann in einem Artikel in einer Frauenzeitschrift gelesen, dass es in Bremen 2 Frauen gibt, die sich mit einer Finanzberatung für Frauen selbstständig gemacht haben. Und das war wie damals mit dem Frauenhass. Ich habe das gelesen.
Das mache ich.
Das ist es, ja. Also ich war total begeistert und dann beflügelt eben auch und habe alles getan, möglichst viel Wissen anzusammeln, und habe ganz bescheiden angefangen in einem winzigen Zimmerchen. Und hatte aber dann auch relativ schnell Erfolg.
Ich würde gerne noch was Sie so im Halbsatz einfach nur erwähnt haben, verheiratet und ein Kind adoptiert und gleichzeitig eben so einen beruflichen Neustart. Das heißt, Ihnen, anders als die Erfahrung vieler Frauen war, Ihnen hat Ihr Mann schon auch Unterstützung gegeben und
ja,
den Rücken
ja, ja. Also mein Mann war für damalige Zeit ein ziemlich emanzipierter Mann und hat mich sehr unterstützt und gefördert bis zu einem bestimmten Punkt. Und das ist immer das Entscheidende gewesen. Also es war wirklich toll. Er wollte, dass ich das alles mache und dass ich weiterkomme und dass ich was habe, was mir wirklich gefällt. Aber als dann meine Berufstätigkeit, diese Finanzberatung für Frauen, als die Medien Interesse hatten, als ich öffentliche Auftritte hatte, Vorträge, Presseberichte erschienen, das wurde dann auch meinem emanzipierten Mann zu viel.
Das heißt, und die Ehe ist zerbrochen.
Nicht nur daran, ja. Also er hatte auch immer wieder mal neben der erfolgreichen Frau, die ich war, was fürs Herz gesucht, ja. Eben fremdgegangen, sage ich mal ganz deutlich. Aber dieses Nicht-Akzeptieren, wie erfolgreich ich war, das hat mich sehr getroffen, weil ich dachte, über Jahrhunderte mussten Frauen damit zurechtkommen, dass sie im Schatten ihres Mannes standen. Ja, mussten immer damit leben. Warum, wenn es mal anders ist? Mein Mann war ja Akademiker, hatte einen tollen Beruf, leitende Stelle im Umweltbereich. Also das war ja nicht so, dass er nichts war. Aber dieser Erfolg und dieses öffentliche Interesse, das war ihm zu viel. Und er hat dann angefangen, ständig an mir rumzunörgeln. Und ich habe später in einer Studie gelesen, dass das ganz oft bei Männern so ist, das fand ich höchst bemerkenswert, dass die nicht offen sagen, du, ich habe da ein Problem damit, es fällt mir schwer, jetzt da so in die zweite Reihe zu rücken. Sondern dass die dann, bei ihm war es so, dass die dann nörgeln. Also wissen Sie, das konnte ich nicht akzeptieren und dazu das Fremdgehen.
Also das unabhängig waren Sie ja, also von daher konnten Sie da
ich war unabhängig, darum konnte ich, irgendwann habe ich dann gesagt, das reicht jetzt, lieber jetzt als später. Ich möchte lieber dann alleine sein, als noch weiter verheiratet. Denn immerhin war ich mit dem Mann 30 Jahre zusammen.
Sie hatten gesagt, dass irgendwann die Medien Interesse hatten an Ihrer Finanzberatung für Frauen. Mhm. Können Sie sich noch erinnern, wann gab es so den Push?
Wann fing ich an? 1987, 1992 erschien in der Zeit damals ein großer Artikel über mich. Man hatte mich, ein Finanzexperte aus Frankfurt hatte mich empfohlen, weil die wollten mal eine Finanzberaterin, die ein bisschen anders ist als üblich, so was man halt mit einer Finanzberaterin assoziiert. Ja. Und dem gefiel das recht gut, was ich so erzählt habe. Und dann kam dieser große Artikel. Und da habe ich einen enormen Zulauf bekommen. Und da fing es dann wirklich an. Dann hat mir ein Verlag ein Buch angeboten, der Piper Verlag war das damals, und ein zweites Buch. Und Brigitte mit der Kolumne, also es ging dann so in einem weiter und eins kam zum anderen, das war wirklich ganz großartig.
Fallen Ihnen nach 30 Jahren immer noch, auch für jetzt Kolumne, fallen Ihnen immer noch neue frauenspezifische ja. Finanzthemen eingehen,
ja.
Nicht aus?
Ach, wissen Sie, Verheise, das ist ganz einfach, ich kriege ganz viele Zuschriften und Sie glauben es nicht, was da für Familienverhältnisse offengelegt werden zum Teil, die immer dann sich zuspitzen, wenn es ums Geld geht. Ja? Also wenn die Ehe einigermaßen so ging, aber wenn es dann wirklich um Geld geht, dann geht es eben gar nicht mehr. Und viele Frauen schreiben mir da und fragen, wo sie sich beraten lassen können oder was ich wüsste für einen Rat, weil ich anscheinend so schreibe, dass es viele nachvollziehen können. Mir gehen die Stoffe wirklich nicht aus. Nein, gar nicht.
Frau Sick, Sie haben in Ihrem Leben ja einige Kehrtwendungen und Neuanfänge mutig immer wieder angefangen, auch im Privatleben. Jetzt sind Sie schon länger im Rentenalter und seit neuestem leben Sie in einer Seniorenresidenz. Sie als jemand, die ja so auf Unabhängigkeit Wert gelegt hat. Mhm. War das nicht auch ein sehr mutiger Schritt?
Also ich selber fand es nicht sonderlich mutig, weil ich mich lange damit auseinandergesetzt habe. Es ist für mich ein weiterer Schritt zur Unabhängigkeit. Ich will von niemandem abhängig sein, auch und gerade nicht in dieser letzten Lebensphase. Ich habe mir sehr bewusst gemacht, das ist die letzte Lebenszeit, die ich habe. Und darum wollte ich selbstbestimmt auch da leben. Selbstbestimmt bis zum Tod. Es ist alles für mich geregelt. Mein Sohn, meine Schwiegertochter müssen nur trauern, wenn ich einmal nicht mehr lebe, aber sie müssen gar nichts mehr machen. Und das ist mir ein wunderbares Gefühl. Und in dieser Seniorenresidenz, ich habe da eine schöne Wohnung, ich lebe wie in einem Hotel im Grunde. Ich kann tun und lassen, was ich möchte, habe aber, wenn ich es brauche, alle Hilfeleistungen.
Helma Sick über Unabhängigkeit, und zwar ein Leben lang. Dieses Gespräch haben wir heute wiederholt und ich möchte deshalb nochmal auf Helma Sicks Bücher hinweisen. Eins über ihr Leben: Aufgeben kam nie in Frage, warum ich dafür kämpfe, dass Frauen ihr eigenes Geld haben. Dieses Buch ist im Kösel Verlag erschienen und ebenfalls im Kösel Verlag gibt's auch ihr Buch Ein Mann ist keine Altersvorsorge.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.